Meine Lieben,
wir haben uns beim letzten Mal schon mit dem Thema Berufung beschäftigt. Heute kommt der zweite Teil. Ich habe ihn ganz bewusst unter den Aspekt gestellt, unter das Thema gestellt, du bist einzig. Ich werde zwei Teile haben. Der erste ganz kurzer Wiederholung zum letzten Mal, damit wir den Anschluss finden. Und der zweite Teil steht dann einfach unter dem Stichwort einzig. Einfach, damit ihr das wisst, ich werde noch einen dritten Teil machen. Beim nächsten Mal, da werden wir uns tiefer damit beschäftigen, was es heißt, auf Gottes Stimme zu hören. Heute erstmal kurz zur Wiederholung. Ich habe beim letzten Mal etwas darüber gesprochen, was es bedeutet, einfach da zu sein, einfach in der Gegenwart zu sein. Das geschieht meistens, das kennt jeder, fast alle kennen es aus ihrer Kindheit, wenn wir bei irgendetwas ganz selbstvergessen tun, als Kind spielen, als Musiker Musik machen, in einem intensiven Gespräch ganz bei der Sache sein, bei vielen Dingen, die wir tun, ganz bei der Sache sein. Und wir haben beim letzten Mal intensiv darüber nachgedacht, dass das eigenartig ist, dass wir, wenn wir uns fragen, wann wir eigentlich am meisten echt sind, authentisch sind, wirklich ehrlich sind mit uns, und ist fast immer dann, wenn wir genau darüber nicht nachdenken, sondern wenn wir ganz bei der Sache sind. Dann sind wir meistens wirklich da und wirklich in der Gegenwart. Meistens sind wir nicht in der Gegenwart. Meistens denkt man darüber nach, was wird jetzt morgen sein, Schule, Uni, Beruf, oder was war eigentlich gestern? Oder warum habe ich so viel Stress mit meinem Partner, mit meiner Mutter, mit irgendwem? Wir sind entweder meistens in Gedanken hinten oder vorn. Das von vorne bedroht uns irgendwie. Das von hinten müssen wir bewältigen. Aber irgendwie einfach da sein, gelingt uns selten. Aber meine Lieben, Gottes Name schon im Alten Testament ist, ich bin der, ich bin da. Der Gegenwärtige. Ein ganz wichtiger Hinweis für die Frage, wo begegnen wir Gott, ist in der Gegenwart. Nicht, wenn du ganz viel darüber nachdenkst, was ich jetzt alles tun soll, oder wenn du in deinem Zimmer sitzt und sagst, wozu bin ich berufen, lieber Gott, wozu bin ich berufen, sag mir das endlich. Kann auch sein, dass es dir dann sagt. Aber in der Regel kommst du auf die Spur, wenn du etwas mit Hingabe tust. Dann geht dir von vorne her, von dem, was du da tust, mit wem du es tust, mit was, geht dir nach und nach auf. Ja? Nicht so sehr übers Nachdenken, weil beim Nachdenken alleine sind wir selten einfach nur da. Okay? Selbstvergessenheit oder Sinnerfahrung hängt mit dem zusammen. Was macht wirklich Freude in meinem Leben? Wo habe ich die Erfahrung, ich kann mich wirklich auf das einlassen, weil es so schön ist, so gut ist. Meine Lieben, es ist gar nicht so unwichtig, dass das auch manchmal was Widerständiges ist, was von mir unterschieden ist. Weil, wisst ihr, es gibt auch, haben wir beim letzten Mal auch darüber gesprochen, so Ablenkungsdinge, einen ganzen Tag irgendwie vor der Glotze hocken und 40 Programme gleichzeitig schauen, macht einen nicht wirklich selbstvergessen, sondern gibt einem nur den Anschein, es zu sein, aber du bist nachher völlig leer. Und beim Internet ist so ähnlich. Aber dich an einer Wirklichkeit irgendwie auch mal mit der ringen, mit der kämpfen, dich an der abarbeiten oder einfach mit dem, was von dir unterschieden ist, da sein lernen, weil es Freude macht, weil es Sinn macht. Ein wirklicher Künstler ist in der Regel nicht einer, der seine Sachen einfach nur so herausproduziert, sondern wenn ihr einen guten Dichter oder einen guten Komponisten oder einen guten Schriftsteller kennt, die feilen manchmal wochenlang an ihren Texten, an ihren Stücken und so weiter. Ja, und bis das die Form hat, die es kriegen soll. Okay? Also nicht einfach nur Ablenkung, sondern auch unterschiedlich, also was bringt mich neben dem, was Sinn und Freude macht, über mich selbst hinaus. Es geht nicht darum, nur in den eigenen Gefühlen und Gedanken zu sein, sondern dort, bei der Wirklichkeit, über mich hinausgehen. Beziehungserfahrung, manchmal auch Leiterfahrung. Ja? Manchmal laufen wir so lang vor den Dingen weg, die uns helfen, eigentlich wir selbst zu werden, dass wir manchmal erst in der Leiterfahrung verstehen lernen, worum es eigentlich geht im Leben. Muss nicht unbedingt sein, ist aber oft ein Faktor. Okay, das war beim letzten Mal. Also einfach Berufung, werde der du bist, ist nicht etwas, was außer dir und neben dir liegt, dass du sagst, jetzt mache ich nur lauter Schmarrn und ich muss irgendwie ein ganz anderer werden, damit ich meine Berufung entdecke. Nein, du bist schon geschaffen, du bist ein Geschöpf Gottes, ein einzigartiges Geschöpf Gottes, und es geht eher darum, das gewissermaßen hervorlieben zu lassen von Gott. Einzig. Was bedeutet einzig? Wir erleben im Schöpfungsbericht, wo uns erzählt wird, wer Gott ist, dass er aus dem Nichts die Dinge schafft. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Gott schafft die Dinge aus dem Nichts, nicht weil es ihm langweilig ist und ehrlich gesagt auch nicht, weil er die Schöpfung braucht und auch nicht, weil er dich braucht, sondern einfach so aus überfließender Güte und Liebe. Er schafft einfach, weil er sich freut daran, dass es Geschöpfe gibt, die ihn erkennen und die durch die Erkenntnis seiner Gegenwart auch glücklich werden. Das will er einfach. Braucht er das? Nee, es ist einfach schön. So, und jetzt heißt's, Gott schafft die Menschen nach seinem Ebenbild. Und wenn du dich fragst, was hat denn Gott gemacht? Was wissen wir von dem, bevor er die Welt erschaffen hat? In der Heiligen Schrift, was da erzählt wird? Ja, nichts außer schaffen. Und wenn er dich jetzt nach seinem Ebenbild schafft, dann heißt es, du bist zunächst einmal berufen, schöpferisch zu sein. Ein Mensch, der in dem, was er lebt, ist, tut, schöpferisch ist. Lebendig sein heißt auch schöpferisch sein. Ja? Das heißt, der Mensch kann schöpferisch sein in seinem Sprechen, in seinem Denken, in seinem Handeln und in der Kunst, in der guten Tat. Wenn ich sage zum Beispiel in der guten Tat, was ist daran schöpferisch? Na, vielleicht hast du schon mal Dinge getan, wo du gespürt hast, in dem Augenblick, das, was ich diesen Menschen jetzt gerade tue, das kann nur ich tun. Das muss jetzt gerade ich tun. Ist jetzt gerade entweder kein anderer da, oder auf die Weise, wie ich die andere Person verstehe, muss ich es tun. Die Griechen, die alten Griechen, kennen das Wort von der schönen Tat. Die schöne Tat. Eine Tat, die einfach nicht automatisch zweckgebunden ist. Ich mache das nur, damit ich wieder gut wegkomme, damit ich was verdiene, sondern einfach so. Also es gibt auch eine Form des Handelns, das einfach schöpferisch ist, schön ist. Im Gehen eines unvertretbaren Weges. Du darfst dir jetzt schon bewusst sein, du hast in deinem Leben einen Weg vor dir, den eigentlich nur du so gehen kannst. Und der ist unersetzbar und unvertauschbar und unvertretbar und es wird so nicht wiederkommen. Warum? Weil du ein Abbild des Einzigen bist. Ja? Das häufige Problem: wir beginnen als Original und sterben als Kopie. Jedes Kind, gell, jede Mama schaut auf ihr Baby und sagt, mei, schau mal, das ist ganz anders als die anderen Kinder. Und dann kriegt sie ein zweites Kind und das ist völlig anders als das erste. Und freut sich daran, dass schon das Baby so einzigartig ist. Freut sich jede Mama, die das Kind sehen kann, ein Außenstehender, der nichts mit Kindern zu tun hat, der denkt sich, na ja, Babys sind doch alle gleich, die blären bloß, oder sie schlafen, oder sie essen, oder so. Ja. Aber jede Mama, die ihr Kind liebt, weiß, halt, das ist ganz anders als das andere Kind. Aber wir sterben als Kopie. Wenn ich jetzt sage, es geht darum, originell zu werden, im Sinn von einzig, dann nicht im Sinn von, du musst jetzt irgendwie was Freakiges machen, damit alle dich ganz toll originell finden. Das ist es nicht. Sondern es geht darum zu werden, wer du bist und sein kannst, und erst dann bist du im tiefsten Sinn originell. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Menschen, die irgendwie am wenigsten aus sich machen, aber ganz tief im Leben stehen, dass die irgendwie ganz originell sind? Ganz besonders? Gott hat dich geschaffen, weil es dich vorher noch nicht gab. Also er hat sich gedacht, ich habe zwar schon 7 Milliarden Menschen, aber jetzt, ne? Die Susanne oder die Barbara oder den Pascal, den gibt's noch nicht. Den könnte ich doch jetzt mal schaffen. Es wäre doch schön, wenn es den gäbe. Gott schafft, weil es dich noch nicht gegeben hat. Einfach so aus Liebe, weil er originell ist, weil er schöpferisch ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott niemals 2 Dinge total identisch macht? Ist dir schon mal aufgefallen, dass an jedem Baum jedes Blatt völlig unterschieden ist vom anderen? Dass es keinen einzigen Grashalm und kein Sandkorn auf der Welt gibt, das genauso identisch ist mit dem nächsten Sandkorn oder mit dem nächsten Grashalm? Gott schafft die Dinge immer nur einmal. Und wir alle als seine Lieblingsgeschöpfe sind berufen, in besonderer Weise diese Einzigartigkeit abzubilden. Der Mensch, wenn produziert und reproduziert, der macht dann immer dasselbe, weil es sich dann gut verkauft. Ne? Du hast eine Schallplatte mit einem Lied, eine DVD und machst 3 Millionen Kopien, damit die Leute alle dieselbe Musik hören. Das macht Gott nicht. Gott macht Originale. Du bist geschaffen, die Einzigartigkeit Gottes durch deine Einzigartigkeit zum Vorschein zu bringen. Niemand sieht, denkt, fühlt, lebt, liebt, leidet, kämpft wie du. Niemand. Niemand ist genau wie du. Und was das Schöne ist, ne? Das ist jetzt ein Argument gegen die Menschen. Es gibt neue Formen des Atheismus, die werden uns mit alten Argumenten immer sagen, wirkliche Freiheit, wenn es Gott gibt, der selber Freiheit ist, kann es wirkliche Freiheit für den Menschen nicht geben. Aber es gibt wirkliche Freiheit für den Menschen, also gibt es Gott nicht, der ganz frei ist, absolut frei. Meine Lieben, das christliche Menschenbild und das jüdische Menschen- und Gottesbild zeigen dir, wenn du in die Nähe Gottes kommst, liebend und mit ihm in eine Beziehung, Freundschaft eintrittst, dann bringt er dich zum Leuchten und nicht er vernichtet dich, weil du ihm zu nahe kommst. Mose war der große Freund Gottes und Mose ist bei ihm auf dem Berg 40 Tage und er kommt runter und die Israeliten halten sein Leuchten nicht aus. Deswegen bedeckt er sich. Also wenn du in die Nähe Gottes kommst, du wirst tiefer du selbst, weil du seine Einzigkeit ausstrahlst. Das Problem, wenn dir Einzigkeit bewusst wird, uns als Menschen, allen, dann fürchten wir, wir sind allein. Einzigkeit macht auch Angst. Wenn ich jetzt plötzlich nimmer bin wie die anderen in meiner Clique, wenn ich plötzlich spüre, ich mag nicht dieselbe Musik, die alle gerade cool finden oder dieselben Klamotten. Oder ich habe nicht denselben Geschmack auf irgendwelche, keine Ahnung, kulturellen Ereignisse, politische Meinungen und so weiter. Ich denke anders, weil ich jemand anderer bin. Macht Angst. Dann bin ich ja nicht mehr so wie die anderen. Da bin ich ja vielleicht allein. Kann sein. Und du willst doch eigentlich am Ende doch nur ein stinknormales Leben führen, wo du dich nicht unterscheidest. Die Sehnsucht gibt's auch in uns, damit wir wie die anderen alle sind. Ja? Warum ist es so? Weil wir auf der einen Seite gut geschaffen sind und auf der anderen Seite durch das, was wir Sünde und Erlösungsbedürftigkeit nennen, sind wir eigentlich nicht mehr die, die wir sein könnten und von Gott her in seiner Einzigartigkeit als die, die wir gedacht sind. Wir suchen nach unserer Identität. Wir fragen uns, wer wir eigentlich sind. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass Kinder haben diese Frage überhaupt nicht, normalerweise. Kinder sind irgendwie Kinder von Mama und Papa und freuen sich ihres Lebens. In dem Augenblick, in dem ein junger Mensch zum Beispiel in die Pubertät kommt und irgendwie das ganze Ding unsicher wird, was er da so an sich hat und wie er so ist, Junge Menschen interessieren sich dann wahnsinnig dafür, wie wirke ich eigentlich auf dich? Wie findest du mich? Und was mache ich denn für einen Eindruck? Was ziehe ich denn am besten an? Was hört man denn heute für Musik? Ja? Also die Unsicherheit von jungen Menschen in ihrer Identität bedeutet, nicht, dass die jetzt alle Sünder sind, aber es bedeutet irgendwie eine Art Fixierung auf ein Ego, auf eine Ich-Geschichte, die nicht mehr selbstverständlich dich der oder die sein lässt, die du bist, die du sein kannst. Ja, ein Kind hat dieses Problem normalerweise nicht. Beim Jugendlichen geht's dann los und du fragst dich, ja, ist das komisch, ne, wer ich so bin. Und manche, viele, bleiben Zeit ihres Lebens auf der Suche nach der Frage, wer sie sind und wollen ganz oft jemand anders sein, als sie sind. Wir sind auf der Suche nach unserer Identität. Und jetzt ist die Frage, wahrscheinlich kennst du das, dass wenn es Menschen gibt, die dich einfach nur gern haben, dass du dann diese blöde Frage, wer bin ich eigentlich und wie wirke ich auf die anderen, endlich mal vergessen kannst. Du kannst bei Menschen, die dich gern haben, einfach mal da sein. Und Menschen, die dich wirklich gern haben, die freuen sich zum Beispiel auch mit dir, wenn dir was gelingt. Das ist nicht so selbstverständlich, meine Lieben. Ich weiß von zum Beispiel von klösterlichen Gemeinschaften, da wenn einem mal was gelingt und du denkst, ja, das sind doch meine Brüder oder meine Schwestern, das sagt mal lieber nicht, gell, weil vielleicht will er sich jetzt produzieren oder erregt es Eifersucht bei den anderen. Aber wenn du zum Beispiel Eltern hast, die dich wirklich gern haben und dir gelingt mal was, die freuen sich richtig an dem, dass dir was gelungen ist. Also, liebende Menschen geben dir die Erfahrung, du kannst eigentlich sein, wie du bist. Und die helfen dir, die lieben das in gewisser Hinsicht aus dir hervor. Es ist auch die Möglichkeit, Eltern, Erzieher, Lehrer, dass jemand sogar etwas erkennt, was in dir steckt, was du selber noch gar nicht so siehst. Und weil er dich gern hat, sagt er, probier das mal, ich glaube, du kannst es. Und du fängst an und probierst es und spürst plötzlich, das, was ich da tue, was ich mir als Aufgabe stellt, das gehört zu mir. Ich entdecke das, dass ich das kann. Ja, ich habe einen alten Lehrer, einen Philosophielehrer, den ich sehr verehre, von dem ich viel erzähle, der hat mir irgendwann mal sein ganzes Lebenswerk gegeben. Und ich war total geflasht und überfordert damit, weil man das fast nicht lesen kann. Aber so im Lauf des Gehen des Weges habe ich gemerkt, ja, das gehört irgendwie zu mir. Wenn ich das nicht erlebt hätte, könnte ich jetzt nicht so gescheit daherreden. Also man ist nicht alles gescheit, gell? Aber es ist wirklich etwas, was das befördert hat. Ein Mensch, der das mir zugetraut hat, ohne dass ich selber gewusst habe oder erkannt habe. Also der liebende Mensch. Das Problem ist jetzt bei liebenden Menschen, oder nehmen wir mal die Familie, nehmen wir mal die Freundeskreise, auch da gibt's dann trotzdem einen unterschwelligen Verhaltenskodex oftmals, der dich dann trotzdem wieder bindet. Ja? Also in unserer Familie gehört's ganz wichtig dazu, dass einmal der Erstgeborene das Unternehmen übernimmt. Wumm! Die Eltern meinen es gut und du wirst mit einer Erwartungshaltung überladen, wo du denkst, ich will doch gar nicht das Unternehmen übernehmen. Ich will doch lieber Journalist werden oder Lehrerin oder irgendwas. Unterschwellige Verhaltenskodizes, das kann auch was anderes sein. Das kann auch sein, ein Junge weint nicht. Sowas. Es können Dinge sein, die irgendwie eine Gruppe bestimmen, eine Familie bestimmen und die irgendwie auch sicherstellen, dass alles so bleibt, wie es immer war. Das heißt, obwohl vordergründig da liebende Menschen sind, kann das sein, dass das dich immer noch hindert, der oder die zu werden, der du bist oder sein kannst. Muss nicht sein, kann aber sein. Warum ist es so? Na, weil wir von unserer Natur her auch nicht alle heil sind. Auch unsere Familienstrukturen und Freundeskreise enthalten auch Gebrochenheit. enthalten auch Liebe, die lieber sicher besitzergreifend sein will und sicherstellen will, als freigeben will. Ja? Wir kennen alle vielleicht das, dass irgendwie Eltern dann das einzige Kind, das jetzt noch zu Hause ist, lieber daheim halten, als dass sie sagen, ja, Bur oder Mädel, jetzt geh halt, zieh halt endlich einmal aus und geh deinen Weg. Okay? Aber dann ist ja der Papa so allein oder so. Also, ach, das gibt's auch alles bei uns. Das heißt, es ist nicht automatisch, das sind zwar Menschen, die dich mögen, aber das heißt nur nicht automatisch, dass du in diesem Familienverbund deinen Weg findest, wenn es um die Frage geht, wozu bist du von Gott her berufen und gemacht? Du bist einzig. Es gilt, aus dem wachsenden Vertrauen, aus das Geliebtsein durch die Spuren, durch Gott, die Einzigartigkeit zu entdecken, zu klären und wachsen zu lassen. Jetzt sage ich mal drei ganz schöne Zitate, zwei von ganz wichtigen Menschen unseres Glaubens. Der erste ist Abraham, der Vater des Glaubens, die zweite ist Maria, die Mutter des kirchlichen Glaubens. Beim Abraham sagt Gott, zieh weg aus deinem Land. Und er sagt auch noch, zieh weg aus deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Du wirst zum Vater vieler Völker werden. Also die Berufung Abrahams ist nicht automatisch, hallo, daheim haben mich alle lieb, da bleibe ich, sondern Gott hat wirklich was Großes mit dir im Sinn. Und jetzt stellt euch mal die Mutter Gottes vor. Wahrscheinlich war das ein Mädel zwischen irgendwas, vielleicht 14, 15, 16, 17 Jahre, wo das passiert ist. Wo sie die Erfahrung macht, da kommt irgendwie ein Bote Gottes, der mir mitteilt, dass ich schwanger werde. Und das Evangelium sagt sogar, sie hat keinen Mann. Wisst ihr, dass Schwangerschaft ohne Mann in einer jüdischen Gesellschaft von damals die Todesstrafe bedeutet? Bedroht mit Steinigung? Und sie erfährt, Gott spricht sich ihr zu und sagt, du bist berufen, das zu tun. Und sie sagt, ich bin dabei. Mir geschehe nach deinem Wort. Muss man sich mal überlegen. Also, ich sage das ganz bewusst auch im Blick auf den gesellschaftlichen Hintergrund, den Freundeshintergrund, manchmal sogar den religiösen Hintergrund. Ich habe einmal einen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden erlebt. Ein junger Mann hat ihm gesagt, dass er Theologie studieren will. Dann hat der Pfarrgemeinderatsvorsitzende gesagt, ja, hoffentlich werden Sie nicht Priester. Ja, weil das so irgendwie so komisch ist und dann muss man so komisch leben und so. Ne? Also, aber bei uns ist doch jetzt alles so schön und wir haben uns alle so gern. Ja, also es gibt's auch in religiösen Kontext. Nicht automatisch, nur weil es Kirche ist, ist es schon automatisch förderlich für deine Berufung. Für den Weg, deine Einzigkeit zu entdecken. Das finde ich wunderbar, das haben wir gerade in die Stille hineingesprochen von der Waldrat. Höre Tochter, sieh her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Der König verlangt nach deiner Schönheit. Der König verlangt nach deiner Schönheit. Du hast eine schöne Seele und da gibt's einen König, der danach verlangt, der darin wohnen will, der sich mit ihr vermählen will, der dich herausrufen will. Ekklesia, Kirche, das sind die Herausgerufenen, die zum König gehören. Er ist ja dein Herr, verneig dich vor ihm. Eine Frage, die ich mit euch diskutieren möchte. Hast du eine Ahnung, einen Traum, eine innere Vision von dem, was dein Leben wirklich erfüllen könnte? Weil, wenn das stimmt mit dem Sein, dass du schon bist, wer du werden kannst, dann liegt es schon in dir. Ich will euch gleich ein Beispiel sagen. Also wenn ich von Traum spreche, Gott spricht in der Schrift auch durch Träume zu Menschen. Bei den beiden Josefs im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Alten Testament sagen seine Brüder, schau her, da kommt der Träumer. Ja, und dann schmeißen sie ihn in die Zisterne. Und er, sein Traum wird Wirklichkeit und er wird der, der sein Volk rettet und versöhnt und der Verheißungsträger. Oder der im Neuen Testament, der andere Josef, der zu dem spricht Gott auch immer nur durch Träume. Er sagt nie ein Wort in der Bibel, aber er hört es was irgendwie und macht es dann. Tatkräftig, der Josef. Aber gleichzeitig ist auch die Schrift kritisch gegenüber Träume. Es gibt im Buch Jeremia auch die Träume der falschen Propheten, die dann erzählen, dass sie was geträumt haben. Und nicht alles, was Traum ist, ist schon automatisch. Also das versuche ich jetzt mit euch ein bisschen durchzuklären. Die Unterscheidung ist wichtig. Traum im Sinn einer Vision von etwas, was schon in mir liegt. Und Traum im Sinn von ichhaften Wünschen. Ja? Ganz oft hören wir auch in der Jugendkultur, lebe deinen Traum. Das ist nicht so verkehrt, aber ich glaube nicht, dass Gott, wenn dein Traum ist, die Dieter Bohlen Show vom Superstar zu gewinnen, ich glaube nicht, dass das der Wunsch ist, den Gott für dein Leben hat. Also lebe deinen Traum, brauchen wir Unterscheidung der Geister. Diese Dimensionen werden häufig vermischt, sie verlangen nach Deutung und fortschreitender Klärung. Ich sage euch jetzt mal, das ist jetzt ein sehr persönliches Bekenntnis. Als Kind, ganz, wo ich das erste Mal, glaube ich, gefragt worden bin, was ich werden will, habe ich gesagt, Müllmann. Und warum? Weil bei uns sind immer diese tollen Müllautos vorbeigefahren und da waren die Männer mit den dicken Handschuhen und die sind immer auf das fahrende Auto hinten drauf gesprungen und haben dann so gewunken, uns, gell? Und ich habe mir, was ich mir am meisten gedacht habe, was die alles finden, wenn die da den Müll aufsammeln. Was die alles finden. Ja, und ich habe gar nicht so verstanden, dass meine Eltern das nicht so toll fanden. Müllmann und da auf das Auto, das war super. Das zweite war dann wirklich, ich wollte Reptilienzooleiter werden. Ich hatte Geckos und ich hatte Salamander und also auch Amphibien, aber dann habe ich wirklich in Regensburg, wo wir gewohnt haben, in einem Reptilienzoo mitgearbeitet und das hat mich fasziniert. Und ich hatte selber bis zu meinem Abitur Terrarientiere mit Reptilien. Also ich war mit einem Freund zusammen ziemlich sicher, wir machen mal einen eigenen Reptilienzoo auf. Ja? Dann war die nächste Geschichte, ich wollte unbedingt Clown werden. Ja? Ich wollte Clown werden. Ich war ja auch Clown phasenweise. Ja? Also ich habe damit ein bisschen mein Studium verdient. Und habe also gedacht, es war dann wirklich mal so, dass ein Schauspieler aus Österreich, der bei, wie hat jetzt der Karl-Heinz Böhm, der ist jetzt glaube ich gestorben, oder? Der von der Sissi, der war dann mal bei uns bei einer Show und hat dann gesagt, ja, ich habe Kontakte zum Zirkus Roncalli. Darf ich Sie da mal vorschlagen? Und dann habe ich gesagt, ja! Er hat nie wieder was hören lassen danach dann. Ist auch gut so. Also, dann wollte ich Journalist werden, war ich auch. Dann wollte ich Kindergärtner werden. Ich habe Kinder echt gern und junge Leute und so. Also wollte ich unterwegs sein. Dann wollte ich unbedingt Ehemann und Familienvater werden. Ja, und wollte es alles ganz, ganz gut machen. Und es ist irgendwie doch anders gekommen. Aber die Klärung, also sagen wir mal, ich glaube, dass in alledem, was ich euch jetzt gezeigt habe, etwas von dem liegt, was auch irgendwie sowas wie eine Verheißung trägt in sich. Ich interpretiere das im Nachhinein, im Rückwärtsgang. Wie gesagt, ich habe hier hingeschrieben, wir klären unsere Wünsche, unsere Fragen, unsere Träume, unsere Visionen, unsere Ahnungen vom Leben durch intensives Gespräch mit Menschen, die es gut mit dir meinen. Durch das Gebet, durch manchmal auch Enttäuschung. Ich habe das mit Bindestrich geschrieben, hier ist es eh mit Trennung, aber Enttäuschung heißt eigentlich, du wirst von einer Täuschung befreit. Das heißt, du kommst näher zur Wahrheit, auch wenn es manchmal wehtut, aber Enttäuschung hat auch Wahrheitserkenntnis. Ja? Ehrliche Prüfung, ist es dein? Bleibst du in der Suche? Setzt du dich wirklich ein? Solche Dinge sind hilfreich für die Klärung. Ich gebe euch beim nächsten Mal noch eine ziemlich genaue Liste. So, jetzt Deutungsversuche aus dem eigenen. Was, wenn ich zurückschaue und sage, ich wollte Müllmann werden? Ja, das Thema Schatzsuche. Hallo? Finde den Schatz im Acker deines Lebens. Ja. Ganz wichtig. In dir liegt ein Schatz. Finde den Schatz im Acker. Reptilienzoo, Liebe zum Lebendigen. Und ich fand Reptilien so faszinierend. Die mag irgendwie keiner. Und ich habe mir gedacht, wie gibt's denn das? Kröten und Schlangen haben so wunderbare Augen. Faszinosum. Das Einzelne, Konkrete, Lebendige ist so faszinierend. Ja? Clown, die Liebe Gottes ist verrückt. Die Liebe Gottes ist anders als das meiste, was wir so für Liebe halten. Das geht darüber hinaus, das ist tiefer, das ist reicher, das ist lebendiger. Wir haben auch das Thema vom Clown Gottes in unseren heiligen Biografien. Kindergärtner, Liebe zu jungen Menschen, ich bin dann bei Don Bosco gelandet. Mein Ordensvater ist der heilige Don Bosco, dessen Hauptwunsch, Sendung ist, dass das Leben junger Menschen gelingt. Mithilfe bei der Menschwerdung des Menschen. Journalist bin ich gewesen. Ich habe das Wort, ich liebe das Wort. Also wie geht es, sich mit Worten auszudrücken? Dass man was sagt, was lebendig ist, was wirkt. Familie, die neue Familie, die Schwestern und Brüder, die Vaterschaft als Priester. Also in alledem, Liebe zum Wort, heute darf ich das Wort Gottes verkünden. Heute darf ich Priester sein und mit Menschen unterwegs sein, die irgendwie hoffentlich auch aus einer anderen Fruchtbarkeit leben lernen. Also was ich damit sagen will, es ist nicht einfach nur sinnlos, dass ich Müllmann werden wollte. Auch nicht, dass ich Reptilienzooleiter werde. Es liegt in diesen Wünschen, Visionen, Träumen etwas drin, was dir zeigt, was eine Spur in deinem Leben sein kann. Ja? Aber du musst es klären, von dem Ich-haften befreien. Ja, der Clown, der will auch dauernd irgendwie geliebt werden und bejubelt werden und der Journalist vielleicht auch. Das hat bei Gott jetzt nicht so wahnsinnig viel Ansehen. Du musst auch lernen, dieses Ego-Ding hinter dir zu lassen und wirklich der Sache zu dienen, den Menschen zu dienen, Gott zu dienen. Und es geht weiter. Im Johannesevangelium sagt Jesus einmal, wenn du an mir bist, wer an mir ist, bringt reiche Frucht. Und dann sagt er weiter, jede Rebe, die Frucht bringt, die wird gereinigt vom Vater, damit sie mehr Frucht bringt. Das heißt, ich glaube, dass das Werden, wer man ist, das hört nie auf. Bischof sein ist nicht irgendwie, weißt du, jetzt habe ich die Karriereleiter erklommen, bin ganz oben, jetzt ist mir egal, was die anderen sagen. Hallo, das ist was Dynamisches, das der Kirche und Gott und den Menschen dienen soll. Und das ist was, was man hineinfinden, hineinwachsen soll. Das ist nichts, was man fertig hat. Man kann das auch missbrauchen. Und vielleicht tue ich es manchmal. Und ich hoffe, dass der Herrgott mir da hilft. Also, du bist berufen, in seinem Namen Frucht zu bringen, die nur du bringen kannst. Die nur du bringen kannst. Es gibt etwas, was in dieser Welt nur du tun kannst, wo du die Einzigartigkeit des Schöpfers abbilden kannst. Das Geheimnis der Liebe Christi ist, und es ist wunderbar, sie macht dich ihm ähnlicher, und trotzdem macht sie dich mehr zu dir selbst. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mir ist das am meisten aufgefallen bei den Narnia-Filmen, wo dann immer die Guten gegen die Bösen kämpfen. Und die Guten ist eine total bunte Truppe von Freaks. Der ist so und der schaut so aus und der ist wild und der ist irgendwie klein und der ist groß und der ist dick und dünn und ihr. Und die sind ein Haufen, ein Herz und eine Seele. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Bösen alle gleich ausschauen? Total normiert. Total auf ein Maß geschniegelt. Gott macht dich mehr zu dem, der du bist und sein kannst. Und nicht zu einer Nummer. Mein Ordensvater Don Bosco hat schon als Neunjähriger einen Traum gehabt, wo er mit jungen Leuten, mit wilden Tieren, die er verwandelt, müsst ihr mal nachlesen, ich bringe jetzt nicht. Und Don Bosco hat, der alte Don Bosco, ein halbes Jahr vor seinem Tod, hat dann eine Messe gefeiert, hat dauernd geweint. Und die anderen Mitbrüder haben gefragt, warum weinen Sie? Hat er gesagt, ich habe jetzt verstanden, was mir damals in meinem Traum gesagt worden ist, wo ich hingehen soll. Das war das Leben mit den jungen Menschen natürlich auch. Ne? Also, wo sind unsere eigenen Visionen vom eigenen Leben? Als Kinder hatten die meisten von uns wahrscheinlich viele, ja. Was ich mal werden will. Die meisten Erwachsenen haben keine mehr in diesem Sinn. Sie sind angepasst an bestehende Verhältnisse in einem vielleicht negativen Sinn zu realistisch. Haben wir aufgehört, im guten Sinn zu träumen, an unser Leben zu glauben. Wir trauen uns nicht zu glauben, auch innerkirchlich manchmal nicht, dass Gott groß von dir denkt. Du bist sein Kunstwerk. Gott hat was mit dir vor, was groß ist in seinen Augen. Nicht automatisch in den Augen der Welt. Aber wer ist das beste Beispiel? Die Mutter Gottes singt, der Mächtige hat Großes an mir getan. Gott will an dir Großes tun. Fruchtbarkeit hervorbringen. Der heilige Ignatius von Loyola sagt mal, die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie ihm nur ganz zur Verfügung stellen würden. Ja, also Großes, allerdings ja, das ist nicht automatisch groß in den Augen der Welt. Es kann sein, dass du irgendwo treu deinen Dienst tust, den vielleicht gar keiner tun will, und du tust ihn so gut, voll Liebe, dass Gott sieht, da ist eine Königin, ein König, und putzt das Bahnhofsklo. Und keiner sieht's. Kann sein. Gott hat eine Vision von deinem Leben. Er denkt groß von dir und jedem Menschen. Er hat dich geschaffen, damit auch du, wie er, schöpferisch bist, voller Liebe, dass du voller Vertrauen wirst zu ihm. Stell dir vor, du bist sein Kunstwerk. Und er hat da das Material. Nehmen wir mal an, er ist ein Bildhauer. Und er liebt nach und nach, so haut er das alles weg, was da hinderlich ist und was nicht schön ist und so. Und dann auf einmal steht die Figur da, die er da herausliebt. Aus dem, was schon ist. Ja? Stell dir vor, du bist sein Kunstwerk und er arbeitet sein Leben lang an dir. Ganz wichtiger Satz, jetzt ist es jetzt ein Satz für die Katholen, weil die evangelischen Christinnen und Christen, unsere Geschwister, sehen das ein bisschen anders. Der Satz heißt, die Gnade setzt die Natur voraus und zerstört sie nicht, sondern vollendet sie. Was heißt es? Naja, wir haben alle eine Natur, von der habe ich vorhin gesprochen, mit unseren Begabungen, mit unseren Wünschen und Fragen. Und Luther war der Überzeugung, die menschliche Natur ist total korrumpiert, total kaputt. Und deswegen muss die Gnade da draufkommen, alles neu machen. Die Katholiken denken, die Natur ist da und sie ist verwundet und sie ist gebrochen. Und da muss die Gnade reinkommen und das, was da schon da ist, gewissermaßen herausnehmen und vollenden. Und zerstört es nicht einfach und druckt es nicht weg. Das ist eher die katholische Version von. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das etwas ist von dem, was ich versucht habe zu entfalten, was zu dem passt. Du bist schon jemand und darfst aus dem, wer du schon bist, werden, wer du bist. Durch die Gnade Gottes. Die Vision deines Lebens vor Gott hat was zu tun, dass seine Gegenwart in der Schöpfung aufleuchtet durch Schönheit. Also jetzt bitte nicht, du musst nicht unbedingt äußerlich schön sein, aber manchmal dauert's lang, bis du einen Menschen in seiner inneren Schönheit erkennst. Und du denkst dir, hey, ist der schön? Oder die? Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Güte. Qualität. Gott will Qualität. Er will, dass die Dinge, die du machst, gut machst, weil du sie liebst. Ja? Muss nicht immer alles gelingen, aber er will, dass du sie gut machst. Und du musst auch nicht die Welt retten. Im Epheserbrief sagt der Paulus einmal wunderbar, seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus, dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott im Voraus für uns bereitet hat. Also es gibt was, was du tun sollst. Und du musst nicht irgendwie frustriert durch die Welt gehen und sagen, es gibt die Umweltkatastrophe, dass die Meere gehen kaputt, die Ökologie und die Atomkraft und dann gibt's so viele Armen und dann ist die Regierungspolitik so schlecht und dann ist alles Mist und der Müll auf unseren Straßen und keine Ahnung. Du musst nicht alles retten. Du hast deinen Weg. Du darfst deinen Weg suchen und gehen. Die Werke, die Gott für dich bereitet hat, das darfst du suchen und gehen. Ja? Das habe ich gerade gesagt. Also, jetzt noch ein Abschnitt. Was hindert uns daran, in diesem guten Sinn, unsere Träume zu leben, ihnen zu folgen? Was hindert uns daran? Nur ein paar Punkte, die ich noch gemacht habe. Kleinmut. Kann das wirklich sein, dass er mich meint? Kann das sein? ah, ich bleib doch lieber irgendwie auf meiner Couch sitzen. Und bei der Mama ist bequemer oder ich weiß nicht. Alles ist zu gering. Also, ja, kann das sein, dass das kleine Ding, das Werk, das ich jetzt da mache, weiß ich was, ich schreibe jetzt einen Brief an den einen Menschen und helfe dem vielleicht irgendwie. Das ist doch nicht. Gott liebt die kleinen Anfänge. Die Therese von Lisieux ist die Meisterin des kleinen Weges. Die Dinge, die du jetzt machen kannst, mit Liebe machen, im Kleinen, dann wächst was. Unglaube, Kleinglaube. Der Petrus erkennt das, gell, wo Jesus da auf dem Wasser entgegenkommt. Und Herr, wenn du es bist, dann sag, dass ich rausgehen soll und geh. Und der Herr sagt, komm. Und er steigt aus und geht. Und geht übers Wasser auf ihn zu und auf einmal denkt er, und sauft ab. Und Jesus sagt, du Kleingläubiger. Das ist auch in uns, gell. Gut, dass wir auch so Petrus-Vorbilder in der Bibel haben, gell. Können wir uns ranhängen. Du bist im negativen Sinn zu erwachsen. Aber Jesus will, dass wir werden wie die Kinder. Wenn du immer so erwachsen bist, ich habe keine Träume mehr, ich bin desillusioniert, die Welt ist böse und gemein und ich warte ehrlich gesagt nur dran, drauf, bis ich im Friedhof liege und sowas. Oder wenn ich mal groß bin. Die Ängste, was macht mir nicht alles Angst, wenn ich meinen Weg gehe? Jesus sagt immer, fürchtet euch nicht. Denkt an das Gleichnis von den Talenten. Der eine, der das Ding vergrabt am Schluss und der sagt, oh, da hast du es wieder, gell, hier, ich habe gewusst, du bist ein strenger Herr, gell, und du kriegst auch den Gott, den du dir dann machst, weil der ist wirklich streng. Dann in dem Augenblick, wo der nicht mit seinem Talent sich eingesetzt hat. Die Ängste, die Erwartungen anderer, die Stimmen anderer, die Lautstärke. Familie, die Gesellschaft, die Kollegen, die Medien, die öffentliche Meinung. Kann doch nicht sein, dass ich da so einen Weg gehen soll, den alle komisch finden. Kann schon sein. Verkehrte Demut. Ich? Wirklich? Nee, ich darf doch nicht. Ich glaube doch nicht, dass Gott groß von mir denkt. Ich muss mich doch in der Kirche einfügen. Und mein Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Dann kann Christus seine Größe in mir erweisen. Ich habe neulich einmal gelesen, dass es eine Umfrage gab und das Buch hat einer geschrieben, der glaube ich nichts geglaubt hat. Der hat gesagt, wer waren die einflussreichsten Persönlichen der Weltgeschichte? Durch die ganze Geschichte kam auf Platz 3 Jesus Christus, auf Platz 2 kam Mohammed, auf Platz 1 kam Paulus. Also der hat nichts geglaubt, ne? Sonst hätte er wahrscheinlich das andersrum gemacht. Aber interessant ist diese Perspektive von außen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Christus darf alles mit mir machen. Und wenn wir die Briefe von Paulus lesen, das ist keine Erfolgsgeschichte im äußeren Sinn. Ja, der ist gesteinigt worden, war im Knast, ist ausgepeitscht worden, all sowas. Das bequeme Eingerichtetsein. Oh, jetzt passt doch alles gerade so gut, gell? Ja, Fernbedienung immer in der Hand, die Chipstüte immer in der Hand, gell. Ja, ich habe auch Freibierlieferung von Hackelberg und so. Habe ich auch, ja. Ja, alles super. Super. Die Verstrickung in Sünde, in Kompromisse, in Lebenslügen. Kann das sein? Kennt ihr Menschen, die eigentlich in einer Lebenslüge leben und ihr ganzes Leben darüber klagen, dass sie damals das nicht gemacht haben und damals das nicht gemacht haben? Ja, dann mach's halt. Es wird mich zu viel kosten. Habe ich ihn geschrieben, stimmt. Es wird dich was kosten. Aber schau mal, was der Paulus sagt. Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Also wenn du mal berührt bist von dem Geheimnis Gottes und vor allem vom Geheimnis Jesu, und darüber sprechen wir nächstes Mal intensiver, dann wirst du spüren, ganz viel, was in diesem Leben Freude macht, Anerkennung schenkt, Macht schenkt, reich macht, dass dir das nicht mehr so schmeckt wie vorher. Kann sein, dass es dich was kostet. Kann sogar sein, dass es dich viel kostet. Aber dir ist die Herrlichkeit verheißen. Und anders mehr. Letzte Folie. Eine Berufungserfahrung ist eine Erfahrung. Du kannst es nur im Fahren, im Gehen des Weges erkennen. Tiefste Sinnfindung, was in dir schon ist und was in dir aufgeht. Und wachsender Identität. Ich bin, ich werde, wer ich bin, wer ich sein darf vor Gott. Interessant ist, dass die Frage, wer ich bin, in dem Maß verschwindet, in dem du es mehr wirst. Du fragst dich dann nicht mehr, wer du bist. Hinein in eine Vision Gottes von meinem Leben. Und meine Lieben, glaubt, dass er eine hat. Er hat eine von deinem Leben, die sich in meinem Traum vom Leben artikulieren kann, die schon da ist, die aber gereinigt werden muss, geklärt, vertieft werden muss in seiner Kirche, in der ich sein Zeuge für die Menschen sein darf. Und der Weg, der erst im Himmel vollendet sein wird. Dann wirst du im allertiefsten Sinn sein, wer du bist. Aber es deutet sich hier schon an und wächst hier und wird hier schon verwirklicht.